Es ist Samstag, der 20. September.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump sorgt dafür, dass der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel nicht mehr senden darf. Andere kritische Geister sollen folgen. Damit erreicht die Cancel Culture ihren vorläufigen Tiefpunkt. Wie unsicher muss man selbst sein, wenn man kritische Meinungen am liebsten verbietet? Gerüchte, wonach Trump auf der Washingtoner Mall den Berliner Sportpalast nachbilden lässt, haben sich bislang nicht bewahrheitet. Die Deutsche Bahn lässt offenbar ganze Züge ausfallen, um die Pünktlichkeitsstatistik zu schönen. Für alle, denen Statistiken wichtiger sind als das eigene Fortkommen, ist das eine geniale Entscheidung. Wenn die Bahn jetzt noch von der Schiene auf die Luft umsteigen würde, könnte es ein richtig zuverlässiges Verkehrsmittel werden. Während Benjamin Netanyahu öffentlich davon träumt, Israel in ein modernes Sparta zu verwandeln, rollt die israelische Bodenoffensive auf Gaza statt. Das Ziel sei, die dortigen Hamas-Kämpfer entscheidend zu schlagen, erklärt ein Armeesprecher. In der Stadt lebten zeitweilig rund 1 Million Menschen. Mittlerweile sollen rund ein Drittel in andere Teile des Gazastreifens geflohen sein. Doch ein großer Teil der Stadtbevölkerung, die teils schon mehrfach vertrieben wurde, will die Warnungen ignorieren und die Stadt nicht verlassen. Die ohnehin dramatische Lage der Menschen vor Ort dürfte sich durch den Vormarsch noch verschlimmern. Wasser, Lebensmittel und Medikamente, an allem fehlt es derzeit. Wie geht es weiter für die Menschen in Gaza? Wohin entwickelt sich die israelische Demokratie? Und wie sollten Deutschland und die EU jetzt mit Israel umgehen? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Steffi Henschke als freie Korrespondentin berichtet sie seit mehr als 5 Jahren für die Zeit aus Tel Aviv. Von dort recherchiert sie über die Lebensbedingungen der Menschen in Gaza. Aber sie interviewt auch mal Stars der israelischen Küche wie Eyal Shani. Richard C. Schneider war lange Chefkorrespondent der ARD in Tel Aviv. Heute schreibt er aus München für den Spiegel oder die NZZ über Israel. In seinem letzten Buch beschäftigte er sich mit dem Sterben der Demokratie, allerdings nicht in Israel, sondern in den USA und Europa. Und Christine Hellberg. Seit 2 Jahren ist die freie Journalistin sehr gefragt in Wissensformaten wie diesem. Sie war eine derjenigen, die schon früh vor der Kriegsführung des israelischen Militärs warnte und die den Nahen Osten vor allem durch ihren jahrelangen Aufenthalt in Damaskus kennt. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Hallo.
Hallo.
Ich habe es eben schon gesagt, die Lage in Gaza-Stadt spitzt sich geradezu. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz schrieb am Mittwoch, offenbar stolz und zufrieden, Gaza is burning, Gaza brennt. Steffi, du bist nicht in Gaza, sondern in Tel Aviv, bist aber im Kontakt mit den Menschen dort. Wie sieht es derzeit rund um Gaza-Stadt und in Gaza-Stadt aus?
Pure Verzweiflung. Man hört es halt auch von Tel Aviv. Also man hört die ganze Zeit die Kampfjets am Himmel, die im Prinzip durch Luftbombardements ja die Bodentruppen vorbereiten oder den Einmarsch der Bodentruppen vorbereiten. Es hieß auch am Mittwochmorgen, dass man sogar Bombeneinschläge aus Gaza bis Tel Aviv gehört habe. Richard, du hast ja hier auch lange gelebt. Ich weiß immer nicht genau, wie zuverlässig das ist, ob das nicht am Ende doch aus Palmachim kommt. Also in der Nähe ist halt auch ein Militärstützpunkt, wo auch oft getestet wird. Mhm. Aber das Grundgefühl ist natürlich da, Gaza ist sehr nah. Und wenn man mit den Menschen aus Gaza-Stadt spricht oder alles, was man hört, es gab ja auch ein Blackout gestern. Also es war gestern niemand erreichbar, das Telefonnetz war down. Dass viele Menschen versuchen zu fliehen, dass aber das Fliehen, die können, auch sehr, sehr teuer ist. Ja. Also es gibt wenig Wege, die funktionieren und es gibt wenig Möglichkeiten, eigentlich die Stadt zu verlassen.
Ein Großteil der Bevölkerung soll ja auch angekündigt haben, bleiben zu wollen. Christine, was hörst du von deinen Quellen über die Lage vor Ort?
Sehr viele Menschen wissen erstens nicht, wie sie da rauskommen sollen. Steffi hat gesagt, das ist teuer. Andere können auch gar nicht sich fortbewegen, weil sie verletzt sind, versehrt sind, weil es alte Menschen sind, Menschen mit Kindern. Wir hören immer wieder von Einzelschicksalen. Da ist dieser Vater mit den, glaube ich, 3 Kindern und einem Fahrrad, der dann alle Kinder einzeln in den Süden bringen wollte. Das ist eine Geschichte, die über die sozialen Medien, glaube ich, gelaufen ist. Und die Menschen sagen auch ganz klar, es gibt keinen sicheren Ort für uns in Gaza. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass sogenannte Schutzzonen auch angegriffen wurden, dass Fluchtwege angegriffen wurden. Der Korridor, der jetzt ausgewiesen wurde, wurde jetzt auch gerade gesperrt für die nächsten 48 Stunden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also schiere Verzweiflung und eine ziemliche Apokalypse, glaube ich, für die Menschen vor Ort in Gazastadt.
Richard, wie geht es dir gerade mit den Bildern, die wir aus Gaza sehen? Diesen langen Treck an flüchtenden Menschen, die ihre Autos teils in den Süden schieben, weil es keinen Sprit mehr gibt, die zu Fuß oder auf Eseln dort auf der Flucht sind.
Ganz besonders schlecht, weil ich ja Gaza wirklich gut kenne. Ich bin ja als Korrespondent 2 Jahrzehnte immer wieder in Gaza gewesen und ich kannte Gaza gut und wieder vor allem kenne ich auch viele Menschen dort, von denen ich aber beispielsweise das Kamerateam und meinen Producer, mit dem ich in meinen ganzen Jahren als ARD-Korrespondent da gearbeitet habe, überhaupt nicht mehr erreiche. Ich weiß überhaupt nicht, was mit denen ist. Ich habe mit meinem Kameramann Sawach das letzte Mal vor etwa einem Dreivierteljahr Kontakt gehabt. Da war er bereits im Flüchtlingscamp Al-Mawasi in einer katastrophalen Situation mit seiner gesamten Familie. Und jeder, der diese Bilder sieht, dem geht es nicht gut damit. Das ist einfach nur schrecklich.
Steffi, anders als bei uns dreien ist ja wirklich deine tägliche Aufgabe, zu versuchen, ein realistisches Bild als Journalistin von der Situation in Gaza zu schildern. Nimm uns mal kurz mit, wie schwer ist das? Wie kannst du noch mit Kontakten, die vor Ort sind, zusammenarbeiten? Was hat sich da auch verändert?
Meine Hauptaufgabe oder was ich ja auch sehr, sehr viel mache, ist ja zum Beispiel zu schauen, wie ist der innerisraelische Umgang damit? Also wer will das eigentlich in Israel? Und eine ganz große Frage war ja eigentlich auch, möchte die Armee eigentlich den Einmarsch der Bodentruppen? Das war was, worauf ich in den letzten Wochen viel geguckt habe, dass es halt eigentlich einen ganz, ganz großen Unwillen gibt innerhalb der Reservisten und der Soldaten, nochmal nach Gaza zu gehen. Dass es ja einen ganz großen Widerstand auch innerhalb der Armeeführung gibt. Und quasi gleichzeitig, also diese innere Debatte zu beobachten und gleichzeitig zu hören aus Gazastadt, dass es halt immer, also je näher Bodentruppen kamen, und sie waren ja vorher schon in den Vororten von Gazastadt, immer diese Panik, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Und dass es einfach seit knapp 2 Jahren permanent diese Bedrohungslage ist. Und das finde ich dann halt schwierig abzuwägen, teilweise, was geht wann wirklich los. Also wir sehen halt, dass Netanyahu das die ganze Zeit ankündigt, du hast gerade Israel Katz erwähnt. Die profitieren natürlich davon, permanent diese Angst zu schüren. Und die Menschen in Gaza haben diese Angst. Und wir müssen irgendwie dazwischen gucken, okay, wie ist die Lage tatsächlich, wann rücken sie wie an? Das ist gerade so meine Herausforderung gewesen.
Das israelische Militär will ja, Christine, dass die Bewohner aus Gaza-Stadt in sogenannte humanitäre Zonen, du hast das eben schon angedeutet, weiter unten im Süden fliehen. Gib uns doch mal einen Eindruck, was sind das für Zonen und wie würde es den Menschen gehen, wenn sie tatsächlich dorthin gehen?
Das kann wahrscheinlich Steffi besser beantworten, weil sie näher dran sind. Was ich gelesen habe, ich lese das vor allem über humanitäre Organisationen, die vor Ort noch versuchen zu helfen. Das sind Zonen, die erstens komplett überfüllt sind, in denen also eine Versorgung der Menschen schon jetzt gar nicht möglich ist. Es gibt keine Gesundheitsversorgung, die noch ausreichend ist. Die Krankenhäuser sind völlig überbelegt. Die meisten Krankenhäuser wurden angegriffen. Ich glaube, bis auf 2 wurden alle schon mal getroffen. Der Großteil von ihnen ist auch nicht mehr funktionsfähig. Das letzte Kinderkrankenhaus El Rantisi wurde auch in den letzten Tagen noch mal angegriffen. Da sind einzelne Patienten gestorben bei diesem Angriff, wenn ich das richtig erinnere. Also die Lage, die Versorgungslage ist ohnehin eigentlich unvorstellbar inzwischen. Wir hören ja auch immer wieder ausländische Ärzte, die vor Ort waren, die dann berichten. Die berichten, wie vor allem Kinder eingeliefert werden mit diesen gezielten Schussverletzungen zum Beispiel im Kopf, im Brustbereich, also offensichtlich durch Scharfschützen, womöglich durch Drohnen. Das häuft sich. Das sind also Vorwürfe natürlich dann immer wieder von Kriegsverbrechen, die dort begangen werden. Und die Tatsache, dass die Versorgung so schlecht ist, seitdem die israelische Armee ja das Ganze abgeriegelt hat, so gut wie, es kommen geringe Mengen von humanitärer Hilfe nur rein, das ist viel zu wenig. Und seit der Blockade jetzt eben, seitdem der letzte Waffenstillstand zusammengebrochen ist oder beendet wurde durch Israel, hat man ja das gesamte humanitäre Hilfssystem umgestellt. Man hat diese Gaza Humanitarian Foundation gegründet. Es gibt 4 Ausgabestellen. An diesen Ausgabestellen sind hunderte Menschen schon erschossen worden. Das heißt, die Lage ist so, desaströs, dass auch kein Mensch sagt oder sehr viele Menschen sagen, was sollen wir in den Süden gehen? Dort wissen wir gar nicht, wo wir noch ein Zelt finden. Und wir wissen auch gar nicht, wo wir Essen bekommen. Das ist im Zweifelsfall genauso lebensgefährlich. Und deswegen bleibt man und wartet im Grunde darauf, entweder zu sterben, so schrecklich sich das anhört, oder irgendwie Glück zu haben und es zu überstehen. Ich glaube, da ist jetzt gerade sehr viel Fatalismus auch bei den Menschen und eine große, große Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung.
Wenn man in den Süden ginge, in die von dem israelischen Militär ausgewiesenen humanitären Zonen, dann würde die Leute dort erwarten, das hat die Süddeutsche Zeitung mal vorgerechnet, 6 Quadratmeter pro Person. Das Flüchtlingshilfswerk, nur zum Vergleich der Vereinten Nationen, empfiehlt eine Fläche von mindestens 29 Quadratmetern als halbwegs angemessene Unterbringung in Flüchtlingslagern. Richard, fehlen da quasi die Informationen oder ist das eine gewisse Böswilligkeit?
Böswilligkeit von wem? Von Seiten der Israelis?
Ja. Wenn man den Leuten eben sagt, geht dahin, dann seid ihr sicher, da ist alles in Ordnung und dann sind die Bedingungen dort so, wie sie sind. Erstens menschenunwürdig und offenbar ja auch nicht ganz sicher.
Also ganz sicher ist es nicht, das ist richtig. Die Israelis erklären, dass sie jetzt neue Flächen angeblich bereitgestellt hätten für die jetzt dann aus Gazastadt kommenden Flüchtlinge. Wie viel das ist, in welcher Form das tatsächlich funktioniert, das wissen wir alle nicht. Das ist sehr, sehr schwer zu beurteilen. Wir können ja auch als Journalisten nicht rein. Man hat, jeder Sender, jede Zeitung hat zwar Leute vor Ort, aber auch die können sich oft nicht mehr so bewegen. Das kenne ich aus den früheren Kriegen, wo ich mit meinem Team gearbeitet habe. Und wenn wir nicht rein durften nach Gaza als Journalisten, dann arbeiteten die da selbstständig und konnten sich aber auch nicht mehr so ohne weiteres bewegen. Insofern sind diese Meldungen, alles, was man dann immer hört von beiden Seiten, immer ganz schwierig. Aber ich glaube, dass die Armee im Moment mit einem ganz anderen Problem kämpft. Und das ist auch, zumindest wird das gesagt, ein bisschen auch die Taktik, die man dabei anwenden will. Also was Steffi ja vorhin schon gesagt hat, ist, dass die auch Armeeführung, vor allem Generalstabschef Zamir, ist nun wirklich eindeutig gegen dieses Vorgehen und gegen diesen Befehl von Netanyahu. Es gab heftige Auseinandersetzungen im Sicherheitskabinett. Zamir hat sich an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt, das geht so nicht, das ist eine Katastrophe. Das ist nicht der richtige Weg und wir wissen, das glaube ich, kann man schon mit Sicherheit sagen, dass er den Befehl gegeben hat, extrem langsam vorzugehen. Erstens auch, um seine eigenen Soldaten zu beschützen, aber eben auch, weil er versucht, die Sache in die Länge zu ziehen, um das nicht zur ganz großen Katastrophe kommen zu lassen, also gegen Netanyahus Willen. Aber womit auch sozusagen jetzt rein strategisch spekuliert wird, ist, dass je mehr Zivilisten aus Gazastadt in den Süden flüchten, desto weniger Möglichkeiten hat die Hamas, so die Überlegung der Armee, sozusagen noch auf diesem Territorium insgesamt Einfluss zu nehmen. Mhm. Aber wir haben ein anderes Problem hier, das möchte ich noch ganz kurz anfügen. Diese Flucht wird von den Israelis nicht kontrolliert. Mhm. Mit anderen Worten, Hamas-Kämpfer können sich unter diese Bevölkerung mischen und werden dann auch in den Süden fliehen. Und sollte Gazastadt eingenommen werden, wird Netanyahu natürlich sagen können, jetzt müssen wir im Süden weiterkämpfen.
Was ich interessant finde, nochmal hier, obwohl es so langsam geht, geht es viel schneller als zum Beispiel bei Rafah. Bei Rafah war die Ankündigung aus dem Februar 2024, es wird einen Einmarsch geben. Und der tatsächliche Einmarsch war auch langsam, aber passierte dann im Mai. Und bis Mai sind, das waren damals auch um die 1 Million Menschen, sind immer mehr Menschen aus Rafah geflohen. Hier kam die Ankündigung Ende Juli und es hieß wohl, dass eigentlich schon im August der Einmarsch hätte stattfinden sollen. Zamir, der Armeechef, hat sich aber dagegen gewehrt, einfach um seine Truppen zu schonen, um seine Reservisten zu schonen, weil so viele Kinder noch in den Ferien sind und die ganzen Mütter ja eh schon die ganze Last alleine tragen. Und das war sozusagen, wie schnell das jetzt geht. Daraus ergibt sich dann halt auch, dass die Quadratmeter nicht passen, dass gar nicht klar ist, wohin sie sollen. Und das wiederum erkläre ich mir halt mit der fehlenden Kontrollfunktion aus den USA, die wir einfach sehen. Also das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Ja. Genau.
Offiziell hat Israel 2 Kriegsziele jetzt auch für diese Offensive ausgegeben. Nach wie vor die Befreiung der Geiseln und die Zerstörung der Hamas. Diesen Zielen will die Armee auch mit dem Einmarsch in Gazastadt näher kommen. Je intensiver der Angriff hier ist, desto früher, desto direkter führt er zur Niederlage der Hamas und desto größer ist auch der Druck, die Geiseln freizulassen. Das sagte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz. Israel wolle die Kontrolle über Gazastadt übernehmen, weil sie heute das wichtigste Symbol der Hamas-Regierung ist. O-Ton Ende. Mit dem Fall von Gaza werde auch die Hamas fallen. Da, Steffi, noch mal kurz deine Einschätzung. Ist das ein realistisches Ziel? Kann man durch den Einmarsch in Gazastadt die Hamas zerstören?
Wir sind ja jetzt schon an dem Punkt, dass überhaupt nicht mehr klar ist, wie stark die Hamas eigentlich noch ist, wie viel Durchsetzungsvermögen sie vor Ort hat, wie viel Kontrolle sie tatsächlich besitzt. Wir wissen, dass in Teilen von Rafah eine beduinische Miliz die Kontrolle übernommen hat, von Israelis bewaffnet wird oder von Israel bewaffnet wird. Und dass man im Prinzip, wenn man davon ausgeht, dass diese große Hamas runter zerfallen ist, dort auf ideologisch überzeugte Kämpfer, Terroristen, die aber immer noch ihre Waffen haben, dann weiß ich nicht, wie das so bekämpft werden soll. Ich glaube, aus israelischer Sicht ist es so, dass sie geschwächt ist. Aber ist sie geschwächt genug, um keinen Häuserkampf in Gaza-Stadt treiben zu können? Glaube ich nicht.
Ich will euch gerne mal kurz vorlesen, was der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen, Philipp Engel, diese Woche geschrieben hat. Zitat: Es sollte keiner großen Begründung bedürfen, dass brutal mordende Terroristen mit aller Härte bekämpft werden müssen. Es gehört zum erklärten Ziel der Hamas, Israel auszulöschen. Und mit Menschen, die einen umbringen wollen, kann es keine Kompromisse, keinen Frieden, keine Zukunft geben. Christine, hat er da nicht einen Punkt, wenn er sagt, dass es mit einer Hamas, die Israel auslöschen will, keinen Frieden geben kann?
Erstmal wünschen sich natürlich alle Menschen, auch die Bewohner von Gaza, eine andere Führung. Es ist gar keine Frage, dass die Hamas militärisch dort geschwächt werden muss, zerschlagen werden muss.
Bist du dir da sicher, dass sich das wirklich viele Leute dort wünschen?
Also, das kommt drauf an, wen Sie fragen. Und die Tatsache, dass Israel in dieser Weise diese Militäroperation durchführt, kommt auch darauf an, ob Sie Leute in der Westbank fragen. Die Tatsache, dass die Hamas viel mehr ist als nur eine Terrororganisation, wie sie hier bezeichnet wird, wird eben dabei immer wieder übersehen. Und wir unterschätzen die Hamas, wenn wir immer sie darstellen als irrationale Judenhasser oder was auch immer. Die Hamas ist eine rational agierende Organisation. Sie ist eine Partei, sie ist eine soziale Bewegung.
Aber sie sind Judenhasser.
Die hat Gaza kontrolliert. Das Grundsatzprogramm von 2017 unterscheidet sehr wohl zwischen Israels zionistischem Gebilde. Natürlich möchte man ganz Palästina und auch Israel regieren, das ist richtig, aber es geht im Kern nicht gegen Juden, das haben verschiedene Hamas-Führer immer wieder wiederholt. Also der Kernvorwurf mit dem Antisemitismus, da kann man in die Hamas-Charta gucken, das wird Richard wahrscheinlich gleich sagen und sich darauf berufen, die ist eigentlich längst überholt. Die Hamas zu verteidigen, darum geht es mir überhaupt nicht. Das lässt sich auch nicht verteidigen. Das war ein furchtbarer Angriff am 7. Oktober. Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wirklich, es ist sehr wünschenswert, dass die Hamas dort keinen Einfluss mehr hat. Das hat sie im Übrigen angeboten. Das Geiselabkommen, das ja sowohl Präsident Biden im vergangenen Jahr schon vorgelegt hat, als auch jetzt nochmal der Entsandte Witkoff vorgelegt hat, beinhaltet die Aufgabe der Macht in Gaza von der Hamas. Dem hatte sie zugestimmt. Man hatte angeboten, die Geiseln freizulassen, im Gegenzug für die Freilassung von palästinensischen Gefangenen. Israel sollte sich zurückziehen, den Gazastreifen verlassen militärisch und es sollte eine andere Führung dort installiert werden, die eben nicht von der Hamas ist. Und dem hatte die Hamas im Kern zugestimmt. Jetzt wurden die Verhandlungen ja auch durch den Angriff auf Katar nochmal torpediert von der israelischen Seite. Ein wichtiger Punkt noch an der Stelle: Was Israel macht im Gazastreifen, ist nicht die Hamas bekämpfen, sondern tatsächlich die Menschen im Gazastreifen kollektiv für diesen furchtbaren Angriff vom 7. Oktober zu bestrafen. Und wir wissen, was Israel vorhat in Gaza, weil ja Minister dieser Regierung und eben auch Netanyahu hat sich dem angeschlossen, das offen kommunizieren. Also es geht darum, in Gaza die Kontrolle zu behalten, das Land wieder zu besetzen und auch diesen Teil wieder zu besiedeln, um ein Groß-Israel zu bauen, from the river to the sea. Das ist das erklärte Ziel.
Richard, du hast gerade die Augen verdreht, als es hieß, die Hamas richte sich nicht konkret gegen Juden.
Ja, da muss ich leider wirklich sagen, da wirft Christine wirklich Nebelkerzen. Es tut mir furchtbar leid, denn auch mit der neuen Charta wurde die erste Charta, die Ursprungscharta, nicht aufgehoben. Das wurde auch immer dezidiert gesagt.
Der Hamas.
Der Hamas, ja. Und da geht es wirklich darum, nicht nur Israelis zu töten, sondern eigentlich alle Juden überall. Und das sei die heilige Pflicht eines jeden Muslim. Das ist mal das eine. Das zweite ist, dass ich natürlich auch als Journalist oft genug mit Hamas-Garanten Interviews geführt habe, die mir das im Prinzip auch bestätigt haben. Also mir jetzt erzählen zu wollen, dass es geht nicht gegen Juden, das finde ich dann schon wirklich ein bisschen eine Verzerrung von Realitäten. Aber wie sinnvoll dieser mögliche oder jetzt unmittelbar bevorstehende oder bereits schon begonnene Einmarsch nach Gaza statt ist, das muss man in der Tat wirklich diskutieren. Und die Frage, ob man damit die Hamas vernichtet, da bin ich extrem skeptisch. Erstens, genau was Steffi sagte, wir wissen nicht, wie schwach sie tatsächlich schon militärisch ist. Möglicherweise ist sie schon so geschwächt, dass sie keine echte Gefahr mehr ist. Aber wir haben in den vergangenen, jetzt nun bald 2 Jahren dieses Krieges immer wieder von Netanjahu gehört. Also wenn wir nach Khan Yunis gehen, dann haben wir sie besiegt. Wenn wir nach Rafah gehen, dann haben wir sie besiegt. Wir haben immer gehört, wir müssen noch das und dann ist sie besiegt. Und natürlich nach 2 Jahren solche Dinge hörend, muss man leider davon ausgehen, dass auch selbst wenn Gaza Stadt erobert werden sollte, man dann wieder einen Grund findet, warum man diesen Krieg weiterführen wird. Mhm. Und das Problem ist in der Tat, dass es hier zumindest 2 rechtsextreme Minister gibt, die sehr klar und deutlich sagen, was sie wollen.
Ja.
Sie wollen ganz Gaza erobern und sie wollen die Palästinenser von dort vertreiben.
Genau, das zum Teil auch in martialischen Ansagen. Ein Ziel, um das nochmal aufzugreifen, ist angeblich auch die Befreiung der Geiseln. In den letzten Wochen hat die Hamas Videos veröffentlicht, in denen die noch lebenden Geiseln, ein paar davon, unter anderem wirklich abgemagert in Tunneln gezeigt wurden. Einer sollte dabei wohl sein eigenes Grab schaufeln. Steffi, welches Ziel verfolgt die Hamas mit der Veröffentlichung solcher Videos?
Das sehen wir ja schon Anfang an, dass es versucht wird, Angst zu schüren. Das ist psychologische Kriegsführung. Ich glaube, der Höhepunkt war die Freilassung der Geiseln während des letzten Abkommens für eine Waffenruhe im Januar, Februar. Also diese Freilassungen sind ja unfassbar krass inszeniert worden. Wer es gesehen hat, wir erinnern uns daran, dass die Särge von Shirin Bibas und den beiden Jungen da präsentiert wurden. Und das wirklich Dramatische war ja zum Beispiel, dass in dem Sarg der Frau nicht Shirin Bibas war, sondern eine Palästinenserin, die da einfach von den Terroristen reingeworfen wurde und übergeben wurde und man erst einen Tag später die richtige Leiche bekommen hat. Das ist ganz klar das Ziel, ja, psychologische Kriegsführung, Druck auszuüben vielleicht und immer wieder auf diesen Punkt natürlich, dass die Geiseln, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber am Anfang waren sie die Lebensversicherung der Hamas. Was sie jetzt sind, ist, glaube ich, eine Frage, die man nochmal fast, also für sich besprechen kann.
Ja, es heißt ja, dass von den 48 Geiseln in Gaza wohl nur noch circa 20 überhaupt am Leben sind. Christine, die Hamas hat nun gestern mitgeteilt, dass sie die Geiseln auf mehrere Viertel in Gaza-Stadt verteilt habe und dass die israelische Offensive bedeutet, dass keiner der Entführten nach Israel zurückkehren werde. Das heißt, die Frage, wie gefährlich ist diese Offensive aus deiner Sicht für die noch lebenden Geiseln?
Das ist natürlich absolut lebensgefährlich. Und deswegen sehen wir ja auch diese massiven Proteste der Angehörigen der Geiseln, die jetzt versuchen, vor Netanjahus Haus immer wieder ihr Camp zu errichten und darum flehen, dass nicht mit dieser Offensive fortgefahren wird, um das Leben der Geiseln zu retten. Die beste Methode, Geiseln Leben zu retten, war durch Verhandlungen. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Deswegen kippt die Stimmung ja auch zunehmend innerhalb Israels. Das kann Steffi natürlich viel besser beurteilen als ich von hier aus. Die Hamas hat ganz klar gesagt, ja, wenn jetzt Netanjahu beschließt, die Geiseln zu töten, dann werden sie da auch sterben. Man wird also schon jetzt, versucht man, die Verantwortung für den Tod der Geiseln auf die israelische Armee zu schieben. Damit schafft man natürlich noch wachsenden internen Druck auf die Regierung Netanjahu. Mhm. Das ist das Kalkül der Hamas dahinter. Und man hat ja auch gedroht, tausende Hinterhalte und Sprengsätze habe man da vorbereitet in Gaza-Stadt, damit Gaza ein Friedhof werden würde für die israelischen Soldaten. Also martialische Töne natürlich. Das ist für die Hamas vor Ort auch eine Art Überlebenskampf. Ich wollte vielleicht noch einen Gedanken anschließen an das, was ich vorhin gesagt habe. Selbst wenn man die Hamas jetzt komplett zerstören würde, es gäbe keinen Kämpfer mehr, alle politischen Führer im Ausland wären getötet worden gezielt durch Israel, dann ist das ja nicht das Ende von Gewalt. Denn der Grund für Gewalt seitens der palästinensischen Gesellschaft ist die Besatzung. Wir haben einen Dauerzustand von Unrecht seit Jahrzehnten und es wird die nächste Gruppe geben. Es wird die nächste bewaffnete Organisation geben. Das hat angefangen vor Jahrzehnten und der Ursprung dieser ganzen Gewalt ist die Tatsache, dass die Palästinenser kein Recht auf Selbstbestimmung haben, keinen eigenen Staat haben und in Unrecht und Unterdrückung leben. Und deswegen ist es nicht ausreichend, militärisch gegen solche Gruppen vorzugehen, sondern man braucht einen Verhandlungsweg, man braucht eine politische Lösung. Und da ist zum jetzigen Zeitpunkt auf der israelischen Seite eben in der Regierung und auch in der Politik allgemein keine Bereitschaft zu erkennen.
Mhm. Richard, noch einmal kurz auf die Geiseln geblickt. Also eins ist klar, die gäbe es ja gar nicht, wenn die Hamas sie nicht genommen hätten. Also das ist schon mal hier der Ursprung total klar. Hast du ein gewisses Grundverständnis dafür, wenn die politische Führung in Israel sagt, natürlich wollen auch wir am liebsten jeden dieser Geiseln heil nach Hause holen. Aber wir können uns nicht komplett auf die Logik der Hamas einlassen und alles, was wir quasi ansonsten an Ziele haben, nur diesem einen unterordnen.
Also zunächst einmal glaube ich nicht, dass die Regierung tatsächlich das noch als ein wichtiges Ziel ansieht, die Geiseln freizubekommen. Diese zwei Kriegsziele, die immer genannt werden, die Befreiung der Geiseln und die völlige Vernichtung der Hamas, ist im Grunde genommen ein Widerspruch. Das funktioniert nicht, das wissen sie auch. Auch da haben wir in der Vergangenheit jetzt schon immer wieder von einzelnen Ministern gehört, dass man die Geiseln opfern muss, sozusagen für das große Ganze. Aber das ganz große Problem, das dahinter steht, ist, wenn das so kommen wird, unabhängig davon, wer dann dafür verantwortlich ist. Es bricht den Ethos der zionistischen Idee. Es bricht den Ethos des Staates. Dieser Staat ist gegründet worden auch dafür, dass es nie wieder zu Situationen kommt, die Juden 2000 Jahre durchleben mussten.
Ja.
Nun war es ja tragisch genug, dass ausgerechnet auf israelischem Territorium, noch nicht einmal im besetzten Gebiet, sondern auf offiziell anerkannten israelischen Territorium, es zum größten Massaker an Juden seit 1945 gekommen ist. Aber das, was Israel immer stark gemacht hat, ist diese Einheit und dieses, wir stehen füreinander ein und wir lassen nie irgendjemanden zurück. Und dieser Krieg könnte ein echter Wendepunkt sein. Der würde aber dann möglicherweise die Gesellschaft noch weiter spalten und brechen, weil wir natürlich auch sehen, dass es mittlerweile Gruppierungen gibt, die so viel an Einfluss haben. Das war aber eine sehr lange Entwicklung. Das sind vor allem die nationalreligiöse Siedlerbewegung, die das vorantreibt, aber auch andere, dass die sozusagen jetzt mit ihren messianisch-religiösen Vorstellungen, wie der Staat umgebaut werden muss, dann bereit ist, sozusagen das Individuum zu opfern. Und das würde aber bedeuten, dass dieser Staat, und das schaut danach aus, dass er sich da so entwickelt, ein komplett anderer Staat werden wird als in den ersten, nun jetzt schon bald 80 Jahren.
Ja. Wir reden noch einmal über den Aspekt, wie viel Kraft und Einfluss die Hamas überhaupt noch hat, wie viel Kontrolle auch in Gaza, weil in den vergangenen Jahren ja wirklich unzählige Hamas-Anführer auch ausgeschaltet, getötet wurde. Und die Frage, wie viel Rückhalt hat sie noch in Gaza selbst? Steffi, wir hatten das eben schon mal tangiert. Was glaubst du?
Von dem, was ich mitbekomme, ist es gemischt. Sie hat eigentlich nicht mehr besonders viel Rückhalt in dem Sinne, als das schon verstanden wurde, dass wegen des 7. Oktober, nach dem 7. Oktober jetzt wirklich alles in Schutt und Asche liegt. Also wir kommen ja nicht rein als Journalisten. Ich finde es wirklich schwierig, so zu sehen, wie die Stimmung ist. Und also dieser Aspekt von wegen, und ich möchte das Thema eigentlich nicht so sehr tangieren, weil ich finde, das lenkt eher ab von der Faktenlage, die wir hier besprechen. Aber wie antisemitisch war die Hamas nun? Aber ganz klar ist, und das weiß, glaube ich, auch Christine, ist, dass man nicht mal im Westjordanland oder wenn man mit Fatah-Vertretern spricht, hört man selten die Formulierung Israelis. Man hört auch selten die Formulierung Israel, man hört 48 und man hört Juden. So. Und wenn das schon mal sprachlich nicht getrennt wird, wenn man Israel nicht mal sprachlich anerkennt, dann wird es ganz schwierig zu erkennen, wo ist eine moderate Debatte, wo ist eine radikale Debatte. Und da müssen wir gar nicht so sehr über die Gründe reden. Also dass es die Tatsache ist, wie schwer wegen die Besatzung ist und wie sehr die Menschen in Palästina unter der Besatzung leiden, ist vollkommen klar. Aber wie gesagt, wir kommen einfach sehr schwer ran. Was wir zum Beispiel sehen, ist im Westjordanland, dass sich dort die Hamas ja teilweise auch ausbreitet. Und ich glaube, da müssen wir im Moment, können wir aufs Westjordanland gucken. Und da werden wir auch in den nächsten Monaten, glaube ich, sehen, wie beliebt sie ist im Vergleich zum Beispiel zur palästinensischen Autonomiebehörde.
Mhm. Schauen wir auf die andere Seite. Auf einer Immobilienkonferenz bezeichnete der israelische Finanzminister Smotrich den Gazastreifen diese Woche als potenzielle Immobiliengoldgrube. Die bei Neubauprojekten übliche Phase der Zerstörung sei bereits abgeschlossen, praktischerweise. Dementsprechend könne man jetzt entscheiden, wie die Vermarktung des Bodens organisiert werde, um Israel Unkosten im Krieg zu decken. Die Aussagen passen auch zu Aussagen von Ministerpräsident Netanyahu, der im Zusammenhang mit dem Gazastreifen von wunderbaren Strandgrundstücken gesprochen hat. Richard, wie ernst muss man solche Aussagen nehmen? Weil wenn man die Bilder der Zerstörung sieht, klingt das ja absolut zynisch.
Das ist zynisch. Das ist zynisch, das ist bösartig, das ist rassistisch, das ist fundamental zerstörerisch, und zwar auch zerstörerisch für den eigenen Staat, für den Staat Israel. Vielen Dank Donald Trump, der mit dieser Riviera-Idee begonnen hat und selber darüber eigentlich gar nicht mehr redet, aber natürlich gerne als großes Vorbild genommen wird. Und Netanyahu sagt ja immer wieder zu ihm, wir wollen deine Vorstellungen jetzt umsetzen. Das ist eine Vollkatastrophe, da glaube ich, sind wir uns alle einig, und das geht alles überhaupt nicht, und diese Ideen sind völliger Wahnsinn. Aber man muss leider auch sagen, dass man zum Beispiel, früher hätte man noch gesagt, ja, das wird alles nicht passieren. Es sind viele Dinge passiert in den letzten 2 Jahren oder noch davor, die wir gesagt haben, das wird nicht passieren, und dann passiert es eben doch. Ja. Wir sehen auch gerade, das ist schon fast schon ein weltweites Phänomen, was mittlerweile alles möglich ist, was wir uns nicht haben vorstellen können. Ja. Und insofern muss man Leuten wie Smotrich und Itamar Ben-Gvir und anderen in der Regierung sehr genau zuhören.
Dann lasst uns mal auf den schauen, der die Zügel in Israel wirklich in der Hand hat. Zumindest zu haben scheint noch, Benjamin Netanyahu. Die Frage, die ich mir dann schon stelle, wie sehr ist er noch Herr der Lage? Du hast die beiden radikalen Minister und ihre Parteien genannt, die zusammen mit Netanyahus Partei noch eine Regierung, noch die Mehrheit bilden. Aber man kann ja schon den Eindruck haben, Christine, dass Netanyahu mittlerweile selbst ein Getriebener ist. Wir wissen gar nicht, ob er diese Verlängerung, diese Ausweitung des Krieges wirklich will oder ob er von den Rechtsradikalen in seinem Kabinett quasi gedrängt wird, weil die damit drohen, ansonsten steigen wir aus, dann bist du nicht mehr Premierminister und dann warten da Korruptionsvorwürfe auf dich und du landest vielleicht im Gefängnis.
Deswegen ja der Vorwurf von weiten Teilen der israelischen Gesellschaft an Netanyahu, dass er seinen eigenen Machterhalt über das Schicksal der Geiseln stellt, über die Zukunft von Gaza und auch die Zukunft Israels selbst. Und ich würde dem gerne ausdrücklich zustimmen, was Richard hier geschildert hat. Und ich denke, das wird in Deutschland noch nicht ernst genug genommen. Ich glaube, viele deutsche Politiker und auch die Öffentlichkeit denken, ja, da sind diese radikalen Minister. Das sind ja alles Spinner, was sie da von sich geben. Das ist die dominante Kraft, gerade politische Kraft in Israel, einfach weil sie Netanyahu dazu bringen, ihren Vorschlägen zu folgen. Und das ist das Gefährliche daran. Und ich würde so weit gehen zu sagen, die größte Gefahr für Israel kommt zum jetzigen Zeitpunkt von innen. Und zwar sowohl, weil das Land gespalten wird, wie Richard das angesprochen hat, weil tatsächlich die Menschen jetzt tiefe Gräben gibt. Es werden Demonstranten ja auch zum Teil verhaftet. Es gibt wachsenden Druck auf die Zivilgesellschaft. Das heißt, das Land zerfällt zunehmend auch in den Visionen, die man sich vorstellt. Es gibt Menschen, die halten fest an der Vision eines demokratischen Staates Israel. Und es gibt andere, die haben diese jüdisch-suprematistische Vorstellung von dem Groß-Israel, was Richard jetzt auch vorhin angedeutet hat. Und wir sehen auch eine große Gefahr darin, dass Netanyahu Israel in eine internationale Isolation führt, weil sich weite Teile der Welt inzwischen abwenden von diesem Israel, das in dieser Weise vorgeht und auch mit diesen Plänen für ein Groß-Israel.
Um die Radikalität der genannten Minister hier nochmal ein bisschen zu verdeutlichen, von Smotrich kommen wirklich krasse Aussagen. Er will Gaza, Zitat, vollständig zerstören, einen Trümmerhaufen hinterlassen, der weltweit beispiellos ist. Er sagt, es sei an der Zeit, die Palästinenser von dort zu entfernen, und er glaubt, es sei gerechtfertigt und moralisch, 2 Millionen Menschen dort auszuhungern. Bei Ben-Gvir, er redet auch von der Auslöschung des inneren Feinds, hat rechtsextreme, rassistische Ideologien immer wieder von sich gegeben. Also von denen ist Netanyahu offenbar abhängig. Aber Steffi, deine Einschätzung, was würde denn konkret geschehen, wenn Netanyahu tatsächlich, sagen wir morgen, sagen würde, der Krieg ist vorbei?
Achso, wenn er sagen würde, der Krieg ist vorbei, glaube ich, würden sich erstmal die überwiegende Mehrheit der Israelis freuen. Ich glaube, es gäbe nicht diesen ganz schweren Aufstand, wie ihn Smotrich oder Ben-Gvir vermuten lassen, weil sie wirklich für eine absolute Minderheit stehen. Und das kann man ganz klar in dem Fall der Geiseln sehen. Ich war teilweise bei Protesten, wo du irgendwie 5.000, 6.000, 10.000 Menschen hattest, die für die Freilassung der Geiseln protestiert haben, regelmäßig. Und auf der anderen Seite standen irgendwie 50 Hardcore-Siedler, teilweise schwangere Frauen, und haben gesagt, wir müssen unsere Geiseln opfern. Also dieser messianische Gedanke ist ja auch, wir müssen die eigenen Leute opfern. Und das ist eine absolute Minderheitenposition. Und zum Thema Netanyahu, zur Frage, wie geht es ihm, wie steht es um ihn? Er hat vor 2 Tagen ja erklärt, dass er vielleicht Katar dahinter steckt, dass es jetzt irgendwo heißt in dem Maga-Team, dass man Israel für den Tod von Charlie Kirk verantwortlich macht. Also das sind so Nachrichten, die ihr gerade spreadet. Von daher, habt ihr das mitbekommen?
Ja, nee. Ja.
Ich nicht.
Ja.
Und wie? Ja, ja. Wegen der Frage, was würde passieren, wenn Netanyahu jetzt sagt, der Krieg ist vorbei. Also zunächst einmal, ich habe vor 2 Tagen mit einem Journalisten geredet, der Netanyahu sehr nahe steht. Und der sagte mir, dass, und das haben ja viele auch vermutet, dass wenn dieser Angriff in Doha funktioniert hätte, wenn Netanyahu es geschafft hätte, sozusagen da die ganzen Granden der Hamas mit einem Schlag zu töten, dann wäre das so ein, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, so ein Siegesbild gewesen, mit dem er möglicherweise den Krieg hätte beenden können. Und wenn er das gemacht hätte, hätte er vor allem die Unterstützung von Donald Trump gehabt. Trump lässt ihn zwar ununterbrochen gewähren, aber eigentlich will er doch jetzt irgendwie eine Ruhe haben und eigentlich will er, dass sie endlich mal verhandeln. Und er hat ja auch das über Steve Witkoff, das darf nicht vergessen werden. Und Ron Dermer hat vor einigen Tagen was ganz Ähnliches gesagt. Also irgendwie so gegen Ende dieses Jahres soll es dann vorbei sein, heißt es. Also wenn Netanyahu mit so einem Schlag verkündet hätte, der Krieg wäre vorbei und wir haben gewonnen, dann würde seine Koalition nicht unbedingt auseinanderbrechen. Erstens, weil die große Mehrheit der Gesellschaft das befürworten wird, wie Steffi das sagte. Zweitens, weil Bezalel Smotrich in allen Umfragen bei den nächsten Wahlen gar nicht mehr in die Knesset käme. Und weil natürlich auch ein Itamar Ben-Gvir lieber an den Quellen der Macht und vor allem des Geldes ist, um seine Ideen durchzusetzen, als in der Opposition zu landen. Also er könnte es drauf ankommen lassen, aber er braucht sozusagen ein symbolisches Bild, das ihn als den großen Gewinner darstellt.
Genau, es ist ja auch ein Unterschied, ist der Krieg zu Ende oder wird es Neuwahlen geben? Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Frage. Würde ein Kriegsende zu Neuwahlen führen? Das Thema hatten wir auch bei den Angriffen auf den Iran. Auch da gab es die gleiche Debatte. Ist es der große Schlag? Ist es danach vorbei? Nutzt Netanyahu die Gelegenheit, um jetzt Neuwahlen auszurufen? Was ich höre, ist, das größte Problem im Moment wird die Frage sein, was gibt es für einen neuen Gesetzesentwurf für den Militärdienst der Ultraorthodoxen? Die Knesset ist ja noch in der Sommerpause, die kommt jetzt in wenigen Wochen wieder zusammen.
Da sind ja schon 2 ultraorthodoxe Parteien quasi aus der Koalition ausgetreten.
Formal,
eben weil die sogenannten Tora-Studenten nicht vom Militärdienst befreit wurden bislang.
Und ich glaube, dass wir diesen innenpolitischen Druck ganz stark verfolgen müssen, weil was wir zuletzt sehen ist und eigentlich immer wieder sehen in den vergangenen 3 Jahren, seit diese Regierung im Amt ist.
Im Januar 23.
Genau, dass wenn immer es innenpolitisch Druck gibt, außen was passiert. Also es gab jetzt die Karikatur schon, dass Netanyahu mit Piloten der Luftwaffe spricht und sagt, haltet euch bereit, die Knesset-Tagungszeit geht bald wieder los.
Vielleicht eine kurze Ergänzung. Die israelische Regierung hat ja auch nie im Detail definiert, wann denn der Krieg als gewonnen gilt. Das ist auch ein Problem, was es so flexibel macht und weswegen man eben auch andere Gelegenheiten verstreichen lassen kann und dann doch weiterkämpft. Ihr hattet es schon erwähnt, es gab Rafah, es gab irgendwie die Tötung mehrerer Hamas-Führer, es gab die Angriffe auf den Iran. Es hätte mehrere Gelegenheiten gegeben zu sagen, jetzt haben wir was erreicht, wir haben die Hisbollah weitgehend ausgeschaltet im Libanon. Es hätte durchaus Momente gegeben, wo man einen Sieg erklären hätte können und dann sagen können, so, das reicht uns. Aber die Tatsache, dass man das so im Unklaren lässt, muss der letzte Hamas-Kämpfer beseitigt sein. Das ist ja illusorisch. Es wachsen jeden Tag Kämpfer nach im Gazastreifen. Das wird nicht passieren.
Aber das stimmt an der Stelle nicht.
Inwiefern?
Entschuldigung, das stimmt nicht, weil es sind ja noch, weil noch Geiseln in Gaza sind. Und das ist ganz klar, dass solange es halt, die Frage ist kompliziert oder die Antwort ist komplizierter.
Aber die könnte man ja rausverhandeln.
Dafür haben wir keinen Beleg, ob man das hätte mit Verhandlungen, wie man sie hätte machen können.
Genau, Entschuldigung. Die Verhandlungslösung beinhaltet ja sowohl die Freilassung der Geiseln als auch ein Abzug der israelischen Armee. Und genau das wollen ja diese radikalen Minister verhindern, weil sie bleiben wollen und weil sie Gaza wieder besetzen wollen. Das ist ja der Hauptgrund, weswegen man sich nicht auf diese Verhandlungslösung einlässt. Würde es nach den Angehörigen der Geiseln gehen, sagen die, wir wollen nicht in Gaza sein. Selbst die Armeeführung sagt, wir wollen Gaza gar nicht wieder besetzen. Wir wollen das nicht kontrollieren. Und da ist der große Widerspruch. Und genau aus dem Grund lässt man es offen, wann tatsächlich ein Sieg zu erklären ist und wann die Hamas vernichtend geschlagen ist, weil man eben sich nicht einlassen möchte auf diesen politischen Prozess der Verhandlungslösung.
Vielleicht kann ich eine Sache ganz schnell dazu nur sagen. Es ist eigentlich relativ klar, man hört viele Angehörige der ehemaligen beiden Regierungen, die sagen, letztes Jahr im Frühjahr 24, bis dahin war das auch noch die Hamas, die nicht verhandeln wollte. Und man hätte zu dem Zeitpunkt ein Abkommen erreichen müssen. Und bis dahin wollte das aber auch die Hamas nicht. Das ist halt, glaube ich, was zum Thema Zielsetzung, glaube ich, immer mit benannt werden muss, dass das halt, sonst hätte die Hamas nicht so 240 Menschen als Geiseln genommen, wenn sie hätte gleich freilassen wollen. Also das ist, glaube ich, schon relativ wichtig, das immer mitzubenennen. Und das sich tatsächlich das geändert hat, nachdem Yahya Sinwar getötet wurde von der israelischen Armee. Und dass seitdem tatsächlich wir immer wieder sehen, wie die israelische Seite die Verhandlungen verzögert.
Steffi, jetzt hört man zum Teil auch von großen Demonstrationen gegen den Krieg, gegen die Regierung Netanyahu, für mehr Einsatz für die Geiseln. Aber ist das, wie würdest du die Stimmungslage im Land einschätzen? Es sind ja bei weitem nicht alle gegen diesen Krieg. Das gehört zur Wahrheit, glaube ich, auch.
Die Stimmung ist wahnsinnig erschöpft. Also auch das ist so kompliziert zu erklären, wie stehen die Menschen zum Krieg. Die meisten Männer, die ich kenne, die jetzt in die Reserve gehen, die gehen, weil sie ihre Kameraden nicht alleine lassen wollen. Die hören das teilweise auch von ihren Vorgesetzten, wenn sie Kommandeure sind in der Reserve. Du kannst doch deine Leute nicht alleine lassen. Die wollen nicht gehen, die sind da zerrissen. Man muss sich Israel so vorstellen, dass es eigentlich seit 3 Jahren massive Proteste gibt gegen die Politik der Regierung und diese Proteste werden ignoriert. Und Israel ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn demokratische Stimmen nicht wahrgenommen werden und dazu noch eine Bedrohung von außen kommt. Also es ist insgesamt, glaube ich, eine ganz, ganz große Erschöpfung und teilweise, ja, nicht ein Egal, aber ein auch, viele gucken auch keine Nachrichten mehr. So würde ich es eher beschreiben.
Ja, es gibt natürlich, ihr bekommt das alle mit, seid auch Teil davon, auch in Deutschland eine kontroverse Debatte. Was ist der richtige Umgang mit diesem Israel, das gerade die große Offensive dort gestartet hat? Friedrich Merz hatte Anfang August bereits eine erste Wende in der deutschen Israel-Politik eingeläutet und wir hören da mal kurz rein.
Wir werden diesem Land auch weiterhelfen, sich zu verteidigen. Das haben wir ausgeweitet. Aber wir können nicht Waffen liefern in einen Konflikt, der versucht wird, ausschließlich mit militärischen Mitteln jetzt gelöst zu werden, der Hunderttausende von zivilen Opfern fordern könnte.
Konkret heißt das, dass Deutschland keine Genehmigungen mehr für die Ausfuhr von Rüstungsgütern erteilt, die in Gaza eingesetzt werden könnten. Jetzt ist es so, dass die EU-Kommission noch mehr fordert. Gegen die extremistischen Minister Ben-Gvir und Smotrich sollen Sanktionen verhängt und gegenüber der israelischen Wirtschaft Freihandelsvorteile gestrichen werden. Deutschlands Stimme wäre in der Europäischen Union wirklich entscheidend, damit das verabschiedet werden kann. Denn nur wenn ein großes Land wie zum Beispiel Italien oder Deutschland dem noch zustimmt, ist die nötige Mehrheit wahrscheinlich. Richard, wie blickst du auf diese Sanktionsvorschläge der EU? Sind das sinnvolle Maßnahmen oder sagst du, die EU soll sich da eher mal raushalten?
Also zunächst einmal Einreiseverbote gegenüber Smotrich und Ben-Gvir auszusprechen und so, ja, das interessiert die beiden überhaupt nicht. Die haben sowieso keine Absicht, nach Europa zu kommen. Okay. Insofern ist das völlig egal. Also ganz gut, das ist so Symbolpolitik. Okay.
Bei den wirtschaftlichen, also Vorteilen, die man nehmen will, sind wohl Höhen von 230 Millionen Euro im Gespräch. Was das quasi Israel kosten würde.
Es würde Israel mittel- und langfristig was kosten, aber nicht unmittelbar. Und nur um ein Beispiel zu geben, ich meine, gegen den Iran gab es über viele, viele Jahre Sanktionen, gibt es wieder Sanktionen, gibt es immer noch Sanktionen. Und der Iran lässt sich in seiner politischen Haltung auch nicht verändern. Das heißt, die Frage, inwieweit Sanktionen wirklich was bewirken in der Politik unmittelbar, ja, das muss man in Frage stellen. Und vor allem kommt noch eins dazu, und das, glaube ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, den man hier in Europa nicht versteht. Wenn es zu solchen Sanktionen käme, wird das diese Regierung in die Hand spielen, weil diese Regierung wird dann sagen, seht ihr, alle sind gegen uns. Und sie werden dann sozusagen die Reihen mit ihren überzeugten Anhängern weiter schließen.
Mhm. Will dich auch gleich nach deiner Meinung fragen, Christine. Vorher aber kurz noch Jens Spahn einführen, der sich deutlich gegen Sanktionen positioniert hat. Er nahm diese Woche auch Bezug auf einen Vorfall bei einem Festival in Gent, von welchem der israelische Dirigent Lahav Shani ausgeladen wurde, weil man, Zitat, angesichts seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra keine ausreichende Klarheit über seine Haltung gegenüber dem völkermörderischen Regime, alles Zitat, in Israel schaffen könne. Wir hören mal, was Spahn sagte.
Das heißt, den Handel mit Israel einschränken.
Das auch, ja.
Was ist denn dann die Folge? Kauft nicht mehr bei Juden? Das hatten wir alles schon mal. Wir erleben, dass israelische Künstler nicht mehr auftreten dürfen in europäischen Ländern. In Gent haben wir es gerade gesehen. Wir müssen sehr aufpassen, wie wir diese Debatten führen.
Kauft nicht mehr bei Juden, Christine. Ist da nicht auch was dran, dass hier man leicht in ein gefährliches Fahrwasser kommt?
Deutschland ist ja zu Recht sehr vorsichtig bei allen Maßnahmen gegenüber Israel. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite ist die Gleichsetzung dieses Spruchs kauft nicht bei den Juden zu dem, was gerade in der EU diskutiert wird, meiner Meinung nach tatsächlich unseriös mindestens. Es geht ja darum, und das ist wichtig, was Richard gesagt hat, ob das effektiv ist oder nicht, aber es gibt ja auch innerhalb Israels laute Stimmen, die genau mehr Druck fordern. Die sagen, wir können das hier nicht alleine schaffen, wir werden nicht gehört. Steffi hat es angesprochen, die Protestbewegung, die Opposition wird nicht gehört. Wir brauchen Unterstützung von außen. Und wenn Deutschland als ein enger Partner eben einfach nur weiter so macht und auch diese Regierung gewähren lässt in dieser Form, dann schaffen wir es nicht, dort eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Also erstens Aufforderung von Israel, von den eigentlichen Verbündeten Deutschlands, nämlich denjenigen, die noch sich ein demokratisches, rechtsstaatliches Israel wünschen, einerseits. Und dann auf der anderen Seite einen wichtigen Aspekt, denn meiner Meinung nach geht es ja gar nicht darum, ob man jetzt Sanktionen verhängt. Es geht darum, dass man das Verhalten Israels verändern möchte und dass man dazu verpflichtet ist, weil sowohl der Internationale Gerichtshof per Eilantrag gesagt hat, alle Unterzeichner der Genozidkonvention müssen dafür sorgen, dass kein Genozid stattfindet, ist also völlig unabhängig davon, ob man das so bezeichnet oder nicht, ist auch Deutschland verpflichtet, die israelische Regierung dazu zu bringen, humanitäre Hilfe zuzulassen, nicht mehr mit Krankenhäuser und zivile Ziele zu bombardieren. Also das ist eine Verpflichtung, die sich aus dem Völkerrecht ergibt, das ja Deutschland gerne hochhält. Und genauso ist es bei der EU. In dem Assoziierungsabkommen gibt es eine Menschenrechtsklausel, Artikel 2. Wenn sich ein privilegierter Partner, in dem Fall Israel, nicht an die Menschenrechte hält und laut IGH sowohl das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser nicht beachtet durch die anhaltende Besatzung oder eben Kriegsverbrechen begeht, womöglich Verbrechen gegen die Menschlichkeit jetzt in Gaza, dann ist die EU verpflichtet, das auszusetzen. Es geht nicht darum, dass niemand mehr mit Israel handelt. Es geht darum, dass die Privilegien nur denjenigen Staaten zugutekommen, die sich an Menschenrechte halten. Deswegen ist es eigentlich eine Verpflichtung, es sollte ein Automatismus sein und es muss gar nicht politisch extra beschlossen werden, weil es sich, wenn man sich zumindest als völkerrechtsbasierter Staat und menschenrechtsbasierter Staat versteht, dann ergibt es sich eben eigentlich aus diesen Gutachten des IGH.
Aber liebe Christine, alles schön und richtig. Aber wenn das dann in dieser ganzen Konsequenz so durchgezogen werden würde von der Bundesrepublik Deutschland, dann kann sie mit sehr vielen Staaten auf dieser Welt keinen Handel mehr treiben. Nicht mit China, nicht mit Iran,
ich sag ja nicht,
mit vielen
anderen. Es geht jetzt gerade nicht, dass sie nicht mehr handeln soll.
Moment, wir reden gerade vom Völkerrecht.
Es geht um Artikel 2 und es geht darum, dass aktuell der IGH diese Verbrechen, also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Internationale Strafgerichtshof, das Israel akut vorwirft und es geht um ein Menschheitsverbrechen in Gaza, dem wir zuschauen. Es muss gestoppt werden, da bist du einer Meinung, da sind wir uns alle einer Meinung. Das kann nicht weitergehen, wir brauchen Druck auf diese Regierung und das Mindeste, was man tun muss, ist Privilegien zu streichen in diesem Moment, in dem es wirklich darum geht, Leben zu retten.
Eine Perspektive vielleicht aus der Berichterstattung von vor Ort hier. So unlösbar wie der israelisch-palästinensische Konflikt ist, so unlösbar ist das Dilemma, dass die NATO, die EU auch sehr abhängig sein wird von israelischen Waffen im Moment. Also die Frage, wie werden sie eigentlich damit umgehen, dass es irgendwie russische Bedrohungsszenarien gibt. Es gerade die Meldung wieder kam, russische Kampfdrohne in Estland eingedrungen und die Bundesrepublik hat irgendwie mehrere Abwehrsysteme in Israel bestellt. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir über dieses, es ist ein Dilemma und es ist ein Problem, wie wir darüber sprechen. Aber auch Carlo Massala hat neulich wieder irgendwo gesagt, dass es halt eine gegenseitige Abhängigkeit ist. Und wir sprechen nicht darüber. Also wir sprechen darüber, dass man Israel sanktioniert. Aber gleichzeitig, das hat zum Beispiel die Haaretz berichtet, die israelische Zeitung, bestellen die EU-Mitglieder und die NATO-Mitglieder in Israel Waffen, vor allen Dingen Abwehrdrohnen.
Vielleicht noch ein Stichwort zu dem Thema Waffen, weil Kanzler Merz hat zwar gesagt, dass man keine neuen Genehmigungen ausstellt, aber es werden weiterhin Waffen geliefert. Und dagegen gibt es jetzt eben auch eine Anzeige, beziehungsweise es gibt einen Strafantrag, der heute gerade gestellt wurde, weil man argumentiert, dass eben auch Rüstungsgüter, wie zum Beispiel Ersatzteile für den Merkava 4-Panzer, der in Gaza im Einsatz ist, dass Ersatzteile aus Deutschland geliefert werden. Das sind einerseits Getriebe, das sind die Motoren, das sind auch das Matador-Abwehrsystem.
Sie werden nicht mehr geliefert. Christine, sie werden nicht mehr geliefert. Das ist ja, gehört ja zu dem Embargo.
Ja, aber sie werden ja nach wie vor geliefert, weil die Verträge noch umgesetzt werden, die in der Vergangenheit beschlossen wurden. Die alten Verträge werden umgesetzt. Es werden also nicht die Waffenlieferungen gestoppt, sondern die Genehmigungen wurden gestoppt. Und das in einem Moment, wo diese Panzer jetzt gerade in Gaza Stadt rollen. Also ich zitiere jetzt nur aus einem Strafantrag, der heute gestellt wurde, gegen 7 deutsche Politiker, hochrangige Politiker und 4 Vertreter von Rüstungskonzernen, nämlich genau diesen genannten, die für diesen Merkava-Panzer so entscheidend sind. Das heißt, der Druck wird steigen, auch innerhalb Deutschlands, auf diese Politiker, die womöglich sich tatsächlich irgendwann mal vor Gericht verantworten werden müssen, wegen Beihilfe zu dem, was in Gaza passiert, egal wie man das bezeichnet.
Ein anderer Weg, um von außen einzuwirken, zu reagieren, das wird diskutiert, zum Teil auch gemacht, ist die Anerkennung des Staates Palästina. In der kommenden Woche wollen einflussreiche Länder wie Großbritannien, Frankreich, Belgien und Kanada vor den Vereinten Nationen in New York einen Staat Palästina anerkennen. Richard, ist das für dich pure Symbolik oder würde es den Palästinenserinnen und Palästinensern tatsächlich helfen? Und was hältst du von diesem Schritt?
Es ist ja nichts Neues. Es gibt ja schon weit über 100 Staaten, die einen Staat Palästina anerkannt haben. Und das hat die Palästinenser auch keinen Schritt weitergebracht. Also wir müssen wirklich, da bin ich als jemand, der so viele Kriege und die Situation schon so lange dort gecovert hat und das vor Ort sieht, bin ich da relativ nüchtern. Das bringt den Palästinensern im Moment überhaupt nichts. Das verändert überhaupt nichts, das ändert nichts on the ground. Das ist Symbolpolitik, die vielleicht irgendwann mal greifen wird, aber nicht im Augenblick.
Und dennoch ist es ja etwas, wo viele irgendwie drauf gewartet haben. Und könnte die Hamas das nicht quasi sogar als Belohnung für ihr eigenes Vorgehen sehen?
Ja, das tut sie ja. Und die Regierung wirft ja auch Staaten wie jetzt Frankreich oder Großbritannien, die das jetzt machen wollen, auch vor, dass sie damit also Terrorismus belohnt. Da haben die auch einen Punkt, dass es genau zu diesem Zeitpunkt jetzt kommt. Da ist schon was auch dran. Aber letztendlich wird es dann, wie immer bei diesen Geschichten, das kenne ich ja nun schon wirklich seit Jahrzehnten, dann gibt es halt wirklich große Aufregung. Dann wird das gemacht mit großem Applaus und dann sind alle ganz happy und die Israelis sind ganz sauer. Und dann geht alles weiter wie immer. Und insofern ist das jetzt auch nicht etwas, was die aktuelle Situation in Gaza in irgendeiner Form verändern, beenden oder vielleicht sogar verbessern wird.
Ich würde an der Stelle sagen, ich habe die Befürchtung, dass es dieses Mal nicht so weitergeht wie sonst immer, weil wir einfach sehen, dass Smotrich das Finanzministerium führt und dafür zuständig ist, wie kommen die Steuern, wie werden die an die palästinensische Autonomiebehörde ausgezahlt. Und wir sehen, dass die palästinensische Autonomiebehörde bestraft wird, jetzt schon. Also die US-Regierung hat vergangene Woche erklärt, keine Visa mehr zu erteilen für die Vertreter der palästinensischen Autonomiebehörde und hat auch gefordert, dass man die Bestrebungen für einen eigenen Staat unterlassen sollte, hat damit gedroht, dass wenn die Staaten Palästina anerkennen, dass es eine Reaktion geben wird. Und das sehen wir halt. Und das ist halt am Ende nutzt es dadurch tatsächlich ja wirklich sehr schnell auch der Hamas. Also je schwächer die palästinensische Autonomiebehörde wird, desto weniger moderate Alternativen gibt es dazu. Und ich glaube, darüber wird wenig gesprochen, auch wie abhängig eigentlich alle sind von der Kooperation mit Israel, wenn es darum geht, wie versorgt man eigentlich die Palästinenser im Westjordanland. Es gibt durch die Osloer Verträge einfach eine sehr starke Abhängigkeit von beiden Seiten. Und das ist wichtig, glaube ich, wirklich. Das wird sehr wenig gesehen, dass Palästina von außen anzuerkennen, führt faktisch nur dazu, dass on the ground Israel alles nutzt, was es durch die Osloer Verträge hat, um die palästinensische Autonomiebehörde weiter zu beschränken.
Christine, die Anerkennung des Staates Palästina, kann das aus deiner Sicht ein Schritt zum Frieden sein?
Also Schritt zum Frieden ist ein viel zu großes Wort in diesem Moment. Richard hat natürlich völlig recht, dass es den Menschen in Gaza kurzfristig nichts bringt. Wir sehen aber, dass die Idee eines palästinensischen Staates so sehr bekämpft wird in Israel. Netanyahu rühmt sich damit, dass er seit 20 Jahren nichts anderes tut, also noch viel anderes tut, aber dass er seit 20 Jahren erfolgreich einen palästinensischen Staat verhindert. Wir haben Politiker in der Knesset, die den Palästinensern ein Existenzrecht absprechen, die sagen, es gibt gar kein palästinensisches Volk. Und deswegen ist da gerade so eine Dynamik drin, weil Staaten international sagen, jetzt ist der Moment, um nochmal wirklich festzustellen, es gibt ein palästinensisches Volk, das ein Recht hat auf Selbstbestimmung, das ein Recht hat auf Eigenstaatlichkeit. Und auch wenn das Symbole ist zum jetzigen Zeitpunkt, ist es wichtig, diesen Anspruch gesetzlich festzuhalten durch eine eigene Anerkennung. Und das bedeutet auf dem internationalen Parkett, also im Völkerrecht zum Beispiel, ist es schon entscheidend, ob ein Volk dieses Anrecht auf ein Territorium, auf eine Staatsmacht so plausibel machen kann, auch zum Beispiel vor Gerichten. Daraus erwachsen wieder andere Rechte. Und deswegen ist es nicht nur reine Symbolik, sondern dass Frankreich und Saudi-Arabien, interessante Koalition, die sich da gebildet hat mit dieser Konferenz in New York erreichen möchte, ist, dass niemand den Palästinensern dieses Recht abspricht und dass alle daran arbeiten müssen und jetzt noch viel stärker als über die ganzen letzten Jahrzehnte, bin ich auch bei Richard, dass die Palästinenser irgendwann einen eigenen Staat haben werden. Das wäre im Übrigen auch die beste Alternative für Israel, um Israel zu erhalten als einen demokratischen Staat.
Wir halten etwas ernüchtert fest, dass die Lage in Gaza derzeit katastrophal ist. Die Situation an der israelischen Regierung zumindest problematisch und dass man sich in Europa über den richtigen Umgang weiter nicht einig ist. Steffi, du als diejenige, die in Tel Aviv lebt, gibt es trotzdem etwas, abschließend gefragt, was dir noch Hoffnung auf eine baldige, bessere Zukunft in der Region gibt?
Ist es vielleicht sehr kurz, das nur so zu sagen, aber ich denke im Moment viel darüber nach, was sollte man eigentlich gerade Positives sagen. Aber ich glaube, die Regel war immer, Netanyahu hat eine Regierung, die mit einer moderaten Partei oder mit einer eher linkeren Partei und einer rechteren Partei mit Parteien kooperiert, die oder koaliert, die andere Interessen haben jeweils. Und er hat sich immer wieder darauf bezogen, wenn was Kontroverses anstand, ja, aber die USA würden das nicht mitgehen. Und dieses Korrektiv ist weg. Und ich glaube, das ist, was wir ganz stark sehen seit 2025.
Ich danke euch für eure Gedanken, euer Wissen, eure Ausführungen. Ihr habt mir am Ende dieser Woche noch ein paar Rubriken mitgebracht aus anderen Themenfeldern als unserem Hauptthema heute. Und zu denen kommen wir jetzt. Wir fangen mit dir an, Steffi.
Erkenntnis der Woche.
Meine Erkenntnis der Woche war, dass wirklich Ezra Klein recht hatte in seiner Podcast-Folge, in der er darüber sprach, wie wir eigentlich weiter miteinander reden, also wie wir Räume offen halten, Diskursräume, auch wenn man sich politisch uneinig ist. Und das war so eine Erkenntnis, dass ich dachte, ja, tatsächlich, das ist wirklich verloren gegangen. Also über diese Radikalisierung, die wir im Diskurs erleben, das klingt relativ allgemein und vielleicht war das schon bewusst und durch die Nahostberichterstattung, weil ich die ganze Zeit drin bin, ist mir das so nicht aufgefallen. Da war das einmal so größer, im größeren Kontext, auch mit Blick auf die USA zu hören und zu sehen, war für mich eine ganz schöne Erkenntnis diese Woche.
Das war die Debatte nach der schrecklichen Ermordung des Trump-Unterstützers Charlie Kirk, die auch in Deutschland, man denkt es weit weg, irgendwie zum Teil wirklich giftig war. Und ich bin ehrlich gesagt auch fassungslos, wie tief sich manche Politiker, aber auch politische Journalisten da einen gegenseitigen Schlagabtausch geliefert haben über die Frage, sich gegenseitig auch Haltungsnoten verpasst haben, ob man nun mit zu viel oder zu wenig Empathie auf diesen brutalen Mord reagiert hat. Also das kam mir wirklich vor, so wie so übelster, kleinkariertester Kulturkampf auf dem Rücken eines brutal ermordeten Kulturkämpfers. Gut, wir kommen zu deiner Rubrik, Richard.
Die Frechheit der Woche.
Die Frechheit der Woche für mich hat sehr viel mit dieser jüdischen Situation in Deutschland zu tun. Es gab in Flensburg an dem Schaufenster eines Geschäfts in diesen Tagen einen Zettel, auf den stand, Juden haben hier Hausverbot, nichts Persönliches, auch kein Antisemitismus, kann euch nur nicht ausstehen. Da ist dann die Polizei gekommen, das Ganze wurde dann beendet. Die Tatsache aber, dass sowas wieder möglich ist in Deutschland, und das ist ja nur eines von sehr vielen Beispielen, ist etwas, was mich insofern auch umtreibt, als dass Bundeskanzler Merz mit Tränen erstickter Stimme, die ich ihm auch glaube, also ich glaube ihm auch die Tränen bei der Eröffnung der Synagoge Reichenbachstraße in München, sich wirklich auch sehr deutlich nochmal ausgesprochen hat, dass man gegen Antisemitismus kämpfen muss. Nur das möchte ich dann auch wirklich mal echt umgesetzt sehen in diesem Land. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und er hat auch noch einen Satz gesagt, ich habe ihn jetzt nicht wörtlich, dass ohne Juden in Deutschland irgendwie dieses ganze Land nicht wirklich sozusagen funktionieren kann, in Anführungszeichen. Er hat es ein bisschen anders formuliert, ich kriege den Begriff jetzt nicht hin. Aber dass jemand sich heute wieder traut, sowas an die Fensterscheibe seines Ladens zu kleben, erzählt auch sehr viel über den Zustand der Bundesrepublik.
Unbedingt, aber du hast gleichzeitig auf das andere, was ich schon als tröstend empfunden habe, wenn man solche Tendenzen, die du beschrieben hast, partout nicht möchte, ist es vielleicht schon gut, einen Bundeskanzler gerade zu haben, dem jüdisches Leben und die Sicherheit jüdischen Lebens in Deutschland wirklich erkennbar eine Herzensangelegenheit ist und nicht so routiniert wegverhandelt wird, ne?
Absolut, keine Frage.
Damit sind wir bei Christine und deiner Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Ja, ehrlich gesagt, weil alles so niederschmetternd ist, habe ich mir überlegt, ich muss irgendwo ein Zeichen der Hoffnung finden und möglichst auch in der Region. Und ich habe das in Syrien gefunden, wo das auch sehr schwierig gerade ist, weil die Lage nicht gut ist, weil es immer noch die Lage der Drusen im Süden zum Beispiel, es finden Wahlen statt, bei denen nicht alle mitmachen. Also eigentlich auch ein Land mit nicht wirklich nur guten Nachrichten, aber... Ich habe ein Bild gesehen von jemandem, den ich gut kenne, Ibrahim Olabi. Das ist ein syrischer Anwalt in England, in Großbritannien ausgebildet. Der hat jahrelang mit seiner Kanzlei und mit seinem Syrian Legal Development Program die syrische Zivilgesellschaft beraten und hat versucht, die Verbrechen aufzuarbeiten, die das Assad-Regime begangen hat, auch andere. Also ein Legal Expert, ein Rechtswissenschaftler. Und der ist jetzt der erste Vertreter des neuen Syriens bei den Vereinten Nationen. Und ich habe dieses Bild gesehen am 11. September, wie er dort mit Antonio Guterres steht, also dem UN-Generalsekretär, und vor dieser UN-Fahne steht und dachte, Mensch, den kennst du doch, was macht der denn da jetzt? Mhm. Und siehe da, er ist der neue Repräsentant Syriens. Und wenn solche Leute jetzt bei der UN Syrien vertreten, dann stimmt mich das hoffnungsvoll.
Du hast 7 Jahre dort gelebt, kennst dich auch heute in den Entwicklungen aus. Und man hört ja dieser Tage, dass zum Beispiel kaum noch Asylanträge in Deutschland von Syrern gestellt werden. Lässt das darauf schließen, dass doch viele Leute ihrem Land nach dem Sturz Assad eine Chance geben wollen, sich einbringen wollen und sagen, mein Platz ist hier, ich will dieses Land wieder mit aufbauen?
Da können wir jetzt mindestens noch eine Stunde sprechen. Es kommt sehr darauf an, wen man fragt. Und es gibt eine sehr unterschiedliche Beurteilung dessen, was dort passiert. Aber eine große Mehrheit von Syrerinnen und Syrern ist natürlich nach wie vor sehr froh, dass dieses Regime gestürzt wurde und hat die Hoffnung, dass das besser wird. Viele fahren jetzt auch hin, schauen sich das an, treffen zum Teil das erste Mal ihre Verwandten, die sie viele Jahre nicht sehen konnten. Also es ist eine hoffnungsvolle Dynamik und zugleich auch ein großer Frust und ein großer Schmerz bei den Drusen zum Beispiel im Süden des Landes, bei Alawiten, die auch massakriert wurden, zum Teil auch durch Vertreter der neuen Sicherheitskräfte. Also viele offene Rechnungen, immer noch bewaffnete Kräfte. Es ist nicht stabil, aber die Syrer wollen die Hoffnung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht aufgeben.
Ich nehme das einfach mal als Anregung für die Zukunft mit, für nächste Woche oder darüber hinaus. Also ein Presseclub zum Thema Syrien wäre auch spannend, würde mich auch interessieren. Vielleicht kommt das in naher Zukunft. Ein Presseclub wird es auf jeden Fall auch nächste Woche wieder geben. Ich danke euch für heute, fürs Dabeisein und wünsche ein schönes Wochenende.
Danke auch.
Ebenso.
Vielen Dank. Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Zum Goldenen Bock. Das ist unser neuer Podcast. Mein Name ist Matthias Malmedy und mein bester Freund Nils Frank sitzt mit mir am Mikrofon. Das ist das Geilste, was es gibt, weil wir sind nämlich zwei richtig krasse Autoidioten.
Ja, wir reden schon unser Leben lang über Autos, seit wir uns kennen, und jetzt haben wir endlich eine adäquate Form gefunden, um uns auszutauschen.
So sieht's aus. Unbedingt reinhören, weil es wird wirklich richtig episch. Jeden Dienstag neu zum Goldenen Bock. Überall, wo es Podcasts gibt.